Deutschlandfunk. Der Tag.
Die deutsche Staatsangehörigkeit ist ein großes Privileg und eine Möglichkeit. Sie haben das Wahlrecht, Sie haben das Recht, sich dauerhaft niederzulassen, Ihren Beruf frei zu wählen, selbstständig zu machen.
Das ist Wilhelm Kanter aus dem hessischen Innenministerium. Anfang November bei einer Einbürgerungsfeier auf Schloss Biebrich. Und das sind zwei, die gerade die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben.
Ich habe mich immer als Deutscher gefühlt. Jetzt ist nur anders, dass ich das auch schwarz auf weiß bin. Meine Familie hat mich auch genannt als deutsche Kartoffel.
Habe ich auch schon Arbeit, alles gut. Und heute habe ich deutsche Ausweis genommen. Ich bin sehr fröhlich. Ich wohne in Deutschland. Ich bin Deutsche geworden.
Die Hürden für Einbürgerungen sollen jetzt gesenkt werden. Das ist der Plan von Innenministerin und SPD-Frau Nancy Faeser. Die Union warnt vor einer, Zitat, Verramschung des deutschen Passes. Aber auch vom Koalitionspartner FDP gibt es Widerstand. Besprechen wir gleich ausführlich mit unserer Korrespondentin Gudula Geuter. Und in China läuft die wohl größte Protestbewegung seit der Demokratiebewegung 89. Ikonisch schon jetzt die Bilder von Menschen, die leere DIN-A4-Blätter in die Höhe halten. Weil Botschaften zu formulieren noch gefährlicher wäre und es die auch gar nicht braucht. Auch das schauen wir uns an in dieser Episode von Der Tag, heute am 28. November 2022. Und wenn Ihnen hier was komisch vorkommt, weil das keine gewohnte Der-Tag-Stimme ist, dann kann ich sagen, stimmt. Ich bin neu hier in diesem Podcast. Ich bin Sandra Schulz. Ich bin schon lange in der Redaktion, aus der hier beim Deutschlandfunk Der Tag kommt, aber eben neu hier in dem ModeratorInnen-Team. Von Hause aus bin ich Juristin, deswegen wird meine Nerdhaftigkeit in diesem Punkt vielleicht ab und zu mal durchschimmern. Aber ich werde es nicht übertreiben, ist ganz feste versprochen. Und bevor die Rückfrage kommt, ich bin nicht verwandt, nicht verschwägert mit Josephine Schulz, die hier ja auch zu hören ist. Ab jetzt also zwei Schulzens hier bei Der Tag. Und jetzt geht's mal los. So, und jetzt habe ich mich nochmal bedient von dem YouTube-Material des Landes Hessen, von dem wir eben ja auch schon gehört haben. Diese Eindrücke von einer Einbürgerungsfeier, die nehmen wir jetzt mal mit ins erste Gespräch. Obwohl oder vielleicht auch weil Debatten um Staatsbürgerschaftsrecht, Einbürgerungen, den Doppelpass in der Vergangenheit ja sehr selten mit einem feierlichen Unterton geführt wurden. Und auch in der sich jetzt entwickelnden Debatte zeichnet sich das überhaupt nicht ab. Dafür spricht das Thema einfach zu viele Ebenen an. Und auch wenn wir bei Identitätspolitik normalerweise an ganz andere Fragen denken, natürlich geht es um Identität oder Identitäten. Unsere Korrespondentin Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio beobachtet das Thema für uns. Und ich habe sie vorhin erst mal gebeten, ganz knapp zu schildern, wie das mit den Einbürgerungen bisher läuft.
Wenn wir das jetzt alles genau aufzählen wollten, hätten wir viel zu tun. Deswegen beschränken wir uns, wie sicherlich auch für alles andere, einfach mal auf die grundlegendsten Fragen. Wir reden ja hier nicht vom Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sondern wir reden in der Regel von der Einbürgerung. Das heißt, jemand will eingebürgert werden und stellt den Antrag. Und das ist derzeit in der Regel möglich, wenn jemand 8 Jahre hier seinen rechtmäßigen Aufenthalt hatte. Wenn besondere Voraussetzungen dazukommen, die häufig gegeben sein werden, aber sicherlich nicht immer. Das ist einmal, dass man den Lebensunterhalt bestreiten können muss. Und da geht es wirklich um den gesamten Lebensunterhalt. Das heißt, man muss den Lebensunterhalt wirklich ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld selbst sicherstellen können. Man muss die deutsche Sprache beherrschen auf B1-Niveau. B1 heißt also so in etwa, man muss in Alltagssituationen einigermaßen zurechtkommen. Das ist also für jemanden, der weiß, was Sprachenlernen bedeutet, würde ich mal sagen, kein Hexenwerk. Man muss einen erfolgreichen Einbürgerungstest nachweisen und man darf nicht wegen einer Straftat verurteilt sein und man muss sich zum deutschen Grundgesetz bekennen. Das sind so die Grundvoraussetzungen, die in diesem Gerüst so ungefähr auch ähnlich bleiben. Es ist auch jetzt jetzt schon bei besonderen Integrationsleistungen, wie es so schön heißt. Das bezieht sich dann auf die Arbeitstätigkeit, das kann sich auf die Sprachkenntnisse, die dann C1 sein müssen und so weiter beziehen. Da ist auch jetzt schon eine etwas schnellere Einbürgerung möglich.
Und dass die Ampel daran will, das ist jetzt keine Neuigkeit von heute oder von gestern, sondern das ist eigentlich schon im Koalitionsvertrag verabredet. Warum sieht man überhaupt Änderungsbedarf?
Das hat verschiedene Gründe. Es wird in der politischen Diskussion immer wieder auch begründet mit dem Fachkräftemangel, dass man also, dass demnach wäre die Frage der Einbürgerung sozusagen ein Element in einem ganzen Paket des Versuchs, Deutschland für qualifizierte Zuwanderer attraktiver zu machen, neben vielen anderen. Und da gehört sicherlich dazu, dass Leute vielleicht eher Französisch oder Englisch sprechen als Deutsch weltweit gesehen. Da gehört dazu, wenn über fremdenfeindliche Taten berichtet wird, dass das im Ausland wahrgenommen wird. Da gehört dazu, wie man überhaupt nach Deutschland reinkommt als Fachkraft. Aber da wird in der politischen Diskussion eben auch immer wieder mit dazu genannt, dass auch die Möglichkeit der Einbürgerung eine Rolle spielt. Und im Gesetzentwurf wird das sozusagen noch demokratietheoretischer oder gesellschaftlich theoretischer gegründet. Da wird mehr darauf Wert gelegt, dass man sagt, die Leute, die hier grundsätzlich wohnen und die hier angelegt auf längere Zeit wohnen, die sollen auch vollständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Da gehört das eben mit dazu. Da heißt es gleich in dem Referentenentwurf auf der ersten Seite, Ende 2021 lebten rund 72,4 Millionen Menschen mit deutscher und rund 10,7 Millionen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Und dann kommt dazu, von denen sich rund 5,7 Millionen bereits seit mindestens 10 Jahren in Deutschland aufhielten. Das heißt, da will man so die Rechnung aufmachen. Ein großer Teil der Leute, die hier dauerhaft wohnt, kann eben nicht vollständig teilhaben. Und das will man ändern.
Und dann gibt es von der Union jetzt ein Argument, man kann auch sagen ein Gegenargument, das ich ganz interessant fand. Die sagt, es gäbe in Deutschland schon, Stand jetzt, ein relativ modernes Einbürgerungsrecht. Wie siehst du das?
Das ist etwas, was die Union seit langem vertritt und was auch einigermaßen stimmt. Das gibt eine Verknüpfung in dem Referentenentwurf, den das Innenministerium selber herstellt, zu einem internationalen Vergleich, einer internationalen Organisation, die den angestellt hat. Und demnach ist von den dort untersuchten Ländern Deutschland so in etwa im Mittelfeld. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man da mehr Staaten mit reinnehmen würde, dass Deutschland da gar nicht so schlecht dasteht. Wie gesagt, derzeit ist es auch eher Mittelfeld. Es ist also durchaus nicht so, dass Deutschland da unüberwindbar Hürden hätte. Aber es gibt natürlich so richtige Zuwandererstaaten, allen voran Neuseeland, Argentinien, Brasilien, die es Leuten sehr viel einfacher machen.
Und wenn wir dann die einzelnen Aspekte anschauen, die da jetzt drinstecken in diesem Gesetzentwurf von Nancy Faeser, der Ende letzter Woche ja bekannt geworden ist. Punkt 1 oder jetzt vielleicht am häufigsten genannt oder was am meisten ins Auge sticht, das ist diese Verkürzung der Wartezeit von jetzt 8 Jahren auf dann künftig 5. Was genau steckt da dahinter? Was soll das bringen?
Naja, das ist das, was es ist. Und das finde ich eigentlich auch eine Sache, die in meinen Augen am unproblematischsten ist. Jemand, der 5 Jahre in Deutschland wohnt oder 8 Jahre in Deutschland wohnt, in beiden Fällen hat man einen dauerhaften Willen unter Beweis gestellt. Es ist dann die Frage, welche weiteren Voraussetzungen eben noch dazukommen müssen. Es soll also eben so sein, statt 8 Jahren 5 Jahre, wie du gesagt hast. Und bei besonderen Integrationsleistungen soll das eben noch weiter als bisher verringert werden auf 3 Jahre, wobei eben besondere Integrationsleistungen unter anderem heißt Sprachniveau C1. Das ist alles andere als Muttersprache, aber das heißt, dass man sich auch in komplizierteren Situationen ganz gut zurechtfinden kann. Das ist diese bloße Verkürzung der Zeiten, die in der politischen Diskussion umstritten ist, von der ich jetzt aber mal sagen würde, da steckt weniger Emotionalisierungspotenzial dahinter als bei manchen anderen Punkten.
Und da sind wir zwanglos schon beim nächsten Punkt, nämlich bei den doppelten Staatsbürgerschaften. Nee, wie heißt es nun eigentlich?
Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft ist beides möglich.
Und davon wird es künftig ja mehr geben.
Ja, und da soll es ganz gezielt mehr von geben. Und das ist ein sehr weitgehender Grundsatz, den ich durchaus für emotionalisierbar halte. Und da ist es auch so, dass im internationalen Vergleich das nicht klar die eine oder die andere Regel gibt. Deutschland hat bisher die ganz klare Regel, man versucht, doppelte Staatsangehörigkeiten zu vermeiden. Und da muss man sagen, das wird immer mehr zur Lebenslüge. Es ist in den vergangenen Jahren, in jedem Jahr ganz regelmäßig immer etwas mehr geworden zum Zeitpunkt einer Einbürgerung, ob damit auch eine doppelte Staatsangehörigkeit besteht oder nicht. Und das hat klare Gründe. Ein wesentlicher Grund ist, dass das für ganz, ganz viele Länder nicht gilt. Es gilt für kein Land der Europäischen Union. Es gilt auch für ganz viele der großen Industriestaaten nicht, das Verbot der doppelten Staatsangehörigkeit. So dass wir vor einigen Jahren noch ungefähr bei halbe waren und inzwischen bei 2021, ich glaube, es waren 76% der Einbürgerungen waren, wo damit eine doppelte Staatsangehörigkeit einhergeht. Es hat schon vor einigen Jahren, haben Fachleute schon mal gesagt, das sei inzwischen eigentlich vor allem eine Lex Türkei, die da exekutiert werden soll. Aber natürlich ist das eine sehr emotionalisierbare Geschichte. Das hat man bei den Diskussionen um einzelne Fußballspieler gesehen und so weiter. Ob man diese Loyalitätserklärung, die ja eben auch darin steckt, dass man eine andere Staatsangehörigkeit aufgibt, ob man die verlangt oder nicht. Wie gesagt, das wird durchaus nicht von allen verlangt. Aber es ist eben gerade auch im Verhältnis zur Türkei so, wenn Erdogan in Deutschland wirbt um Wählerstimmen mit einem Programm, das hier viele nicht gutheißen, dann sind das Fragen, die eben hier auch besonders emotionalisierbar sind.
Weil man ja auch auf die Idee kommen kann, dass Staatsangehörigkeit irgendwie was mit Identität zu tun hat. Ja, das ist, glaube ich, auch einer der Anker, ne? Warum das alles so unsere Emotionen packt.
So ist es. Identität, Loyalität und bei der Gelegenheit eben nochmal auch, was das in der Umsetzung hier bedeutet. Das ist vor allem in einem Punkt relevant. Wir haben bisher, es gibt ja dieses schöne Jus sanguinis und Jus solis, um Blut und Boden oder Boden und Blut zu vermeiden, die lateinischen Begriffe. Das heißt, in der Regel folgt die deutsche Staatsangehörigkeit im Abstammungsprinzip, Jus sanguinis. In Deutschland. Aber es kommt eben dieses Geburtsortprinzip, das Jus Solis, dazu unter bestimmten Voraussetzungen. Und da ist es eben bisher so, dass bei einem gefestigten Aufenthalt der Eltern, da war es auch bisher so 8 Jahre, in Zukunft soll es sein 5 Jahre, die deutsche Staatsangehörigkeit automatisch erworben wird. Und dabei müssen sich die Kinder dann aber später entscheiden. Und das ist im Moment stark eingeschränkt. Es müssen sich nur die entscheiden, die keine besonders feste Verbindung nach Deutschland haben, zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit. Und das soll in Zukunft entfallen. Das heißt, wer hier unter diesen dann noch erleichterten Voraussetzungen, 5 Jahre Aufenthalt, legaler Aufenthalt der Eltern in Deutschland, wer da die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt, der soll auch dieses Optionsrecht nicht mehr ausüben müssen. Das soll entfallen. Das heißt, das ist wirklich ein eben auch symbolisch bedeutsamer Schritt, wo dieses Prinzip der Vermeidung der Mehrfachstaatsangehörigkeit aufgegeben wird.
Okay. Was jetzt interessant war an den letzten Tagen, war, dass du uns, als es die allerersten Meldungen dazu kamen, dass jetzt dieser Gesetzentwurf mehr und mehr Gestalt annimmt, da hast du uns gleich gesagt, ja, das haben die doch im Koalitionsvertrag verabredet. Jetzt gibt's heute aber doch ziemlich scharfen Widerspruch vom FDP-Generalsekretär Dzsirsaray, der sagt, also das sei jetzt nicht die richtige Zeit. Wie verstehst du das? Steht jetzt das ganze Projekt in Frage oder geht es da speziell um einige Punkte?
Also wenn man Dzsirsaray, der das in der Rheinischen Post geäußert hat, wörtlich nimmt, dann ist das ziemlich grundsätzlich. Da sagt er, Zitat, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Und begründet das mit dem weiteren Satz, es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration. Der illegalen Migration, bekanntlich ein großes Wort. Wer das schafft, Das haben sich schon viele gewünscht. Mhm. Also wenn man das wirklich zur Voraussetzung erklären will, dann sagen wir vorsichtig, ist der Zeitplan nicht festgelegt. Nein, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Das klingt ja wirklich sehr allgemein. Man muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass in einzelnen Punkten das, was das Innenministerium ja noch nicht vorgelegt hat, aber das, was jetzt bekannt geworden ist aus dem Innenministerium, wirklich hinausgeht über den Koalitionsvertrag. Und darüber wird sicherlich noch zu reden sein. Aber ich halte diese Äußerung von Gierserei, so wie das auch beim Bürgergeld war, so wie das auch in anderen Fällen so ist, für den Versuch der FDP auch in unterschiedliche Richtungen zu blinken, in unterschiedliche Richtungen sich der Anhängerschaft zu vergewissern. Gierserei ist ein erklärter Freund von Schwarz-Gelb. Das heißt, ihm kommt dabei durchaus die Rolle zu, die eher konservativen Bedenken zu äußern. Was das jetzt dauerhaft für die FDP in der Koalition in dieser Frage heißt, weiß ich nicht. Aber was klar ist, ist, dass einzelne Punkte hier durchaus in der Koalition nochmal und ich finde auch zu Recht streitig diskutiert werden müssen.
Ja, wenn du Punkte ansprichst, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen, dann hast du wahrscheinlich im Auge ja auch diese Regelungen für Senioren, bei denen es verzichtbar sein soll, dass sie Sprachkenntnisse nachweisen. Ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert. Was denkst du, wie wird diese Debatte da jetzt weiterlaufen?
Da gibt es eine Vorfestlegung im Koalitionsvertrag, die ich absolut nachvollziehen kann, denn da steht der ausdrückliche Hinweis auf die sogenannte Gastarbeitergeneration. Das heißt, das sind Leute, und das wird auch in der Begründung ziemlich breit dargestellt in diesem Referentenentwurf aus dem Innenministerium, das sind Leute, die mit der Vorstellung nach Deutschland gekommen sind, und zwar von ihrer Seite, vor allem aber auch von Seiten des deutschen Staates, dass sie nicht lange bleiben. Das heißt, sie haben keinerlei Integrationsleistungen von Seiten des Staates genossen. Es kam überhaupt nicht in Frage, dass der Staat hier Sprachkurse organisiert. Im Gegenteil, man wollte ja, dass diese Leute nicht dauerhaft bleiben. Die das aber natürlich vielfach trotzdem getan haben, die dieses Land mit aufgebaut haben, wie es immer so schön heißt, und die nun auch voraussichtlich hier bleiben werden, die aber häufig nicht die Integrationsvoraussetzungen haben, die eben verlangt werden für die Einbürgerung. Das heißt Sprachkenntnisse, das heißt die Möglichkeit, in einem Einbürgerungstest zu bestehen. Und für diese Leute soll das vereinfacht werden. Das heißt, es soll genügen, wenn sie sich in Alltagssituationen mündlich zurechtfinden, der Test soll entfallen, also auch der Wissenstest über Deutschland. Das wird breiter begründet. Was dagegen dann nicht begründet wird, ist, dass man sagt, und das gilt im Übrigen für alle über 67. Mhm. Das wird so wenig begründet, dass ich mir vorstellen kann, dass das die Kürzungsmasse ist, die man jetzt in diesen Gesetzentwurf reingeschrieben hat. Anders kann ich mir nicht erklären, dass man sich da gar nicht um Argumente bemüht. Und da hat heute Morgen Joachim Herrmann, CSU, der bayerische Innenminister, auch besonderen Wert, besonderen Schwerpunkt draufgelegt bei seiner Kritik.
Genau, bei uns im Deutschlandfunk im Interview.
Im Frühinterview, so ist es. Und hat eben kritisiert, da fiel das Wort Gastarbeitergeneration gar nicht. Ich hatte das erst für einen Fehler gehalten, habe das jetzt nochmal nachgelesen, aber es ist eben tatsächlich so, dass es diese Beschränkung auf die sogenannte Gastarbeitergeneration nicht geben soll. Und das ist dann eben wirklich die Frage, ob man das ohne weitere Voraussetzungen einer längeren Zeit hier einer besonderen, naja, man kann auch sagen Schutzbedürftigkeit oder eben Anerkennung der Lebensleistung für die Tätigkeit in Deutschland, ob man das dann will oder nicht.
Spannender Punkt, den wir im Auge behalten werden, wie die gesamte Debatte. Auch mit deiner Hilfe ganz herzlichen Dank bis hierhin an Gudula Geuter in Berlin.
Gerne.
Es ist relativ kalt hier. Wir haben jetzt gestern war es auch ganz schön kalt, als ich da unterwegs war, so ein paar Stunden draußen, waren es irgendwie so minus 1-2 Grad. Da habe ich schon gefroren.
Und das ist Benjamin Eisel, einer unserer KorrespondentInnen in China. Und das ist natürlich im Moment eine sehr, sehr gefragte Adresse in unserem Korrespondentennetzwerk. Denn seit dem Wochenende sehen wir von dort ja Bilder, sehen wir eine Entwicklung, über die Benjamin mir vorhin gesagt hat, dass das jenseits, weit jenseits dessen ist, was er erwartet hätte. Massenhaft stehen die Menschen auf gegen wieder rigorosere Corona-Beschränkungen. Und ich habe ihn vorhin gefragt, ob man wirklich sagen kann, dass das die größte Protestbewegung seit 89 ist, also seit der Demokratiebewegung in China.
Ich glaube, das kann man so sagen, weil es eben Proteste parallel gab an vielen verschiedenen Orten im Land. Zahlenmäßig, glaube ich, sind die Leute jetzt, die auf der Straße waren, das waren gar nicht so viele. Das waren jeweils immer ein paar hundert Leute. Das ist doch überschaubar. Aber dass eben so etwas parallel an vielen verschiedenen Orten stattgefunden hat, in einem Land, in dem so viel Zensur herrscht, in dem so viel Kontrolle herrscht, in dem auf alles ganz schnell ein Deckel drauf gemacht wird, in dem jeglicher Protest normalerweise sofort im Keim erstickt wird. Da ist es doch ja etwas ganz Besonderes, was wir die vergangenen Tage gesehen haben. Und deswegen, denke ich, kann man diesen Vergleich schon machen.
Wir arbeiten gleich inhaltlich nochmal genauer raus, worum es sich jetzt eigentlich dreht in diesem Protest und auch wogegen es sich eigentlich dreht in diesem Protest. Aber was wir ja schon fest sagen können, ist, dass der Anlass jetzt die Unzufriedenheit, der Unmut war über die ja weiter doch sehr restriktiven oder jetzt auch wieder restriktiveren Anti-Corona-Maßnahmen, diese Null-Covid-Strategie. Da habe ich mich nochmal gefragt, warum ist China darauf überhaupt angewiesen? Die Impfung hat das Land ja auch schon lange.
Die Impfung hat das Land schon lange und China hat auch so viel geimpft wie kein anderes Land. Da gibt es aber ein paar Probleme, denn China hat es bis heute nicht geschafft, die alte Bevölkerung zu impfen. Also es gibt hier immer noch Millionen Menschen über 80 Jahre, die nicht vollständig oder nicht ausreichend geimpft sind. Und das ist ein großes Problem. Also wenn hier Covid sich ungebremst verbreiten würde, dann droht das Gesundheitssystem zu kollabieren. Das ist nicht so gut ausgestattet wie jetzt in Industrieländern, wie in den USA, wie in Europa, wie in Deutschland, wie in Frankreich oder sonst wo. Und auch da, wir haben ja manche Länder gehabt, da ist das Gesundheitssystem auch an seine Grenzen geraten. Also das Gesundheitssystem hier ist nicht so gut, es gibt hier nicht so viele Intensivbetten und die Menschen sind nicht ausreichend geimpft. Das heißt, wenn Covid hier außer Kontrolle geraten würde, dann würden auf einmal sehr wahrscheinlich viele Menschen sterben, viele alte Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Und das will man hier vermeiden. Man hat ja dieses System, dieses Null-Covid-System in China als ja das beste System beschrieben, den Menschen hier im Land. Man verkauft es so, als gäbe es keine Alternative und als sei der Westen, allen Ländern voran die USA, mit seinem Ansatz der Pandemiebekämpfung gescheitert. Nämlich, dass man das Virus unkontrolliert hat verbreiten lassen und dass eben sehr, sehr viele Menschen gestorben sind und das System an den Rand des Kollapses gebracht wurde. So wird es hier verbreitet in den Nachrichten und es wird eben gesagt, dass dieses System hier die einzige Lösung ist. Und deswegen kommt man da so schlecht raus. Also zum einen, weil man es eben ideologisch überhöht hat und zum anderen eben, weil man es immer noch nicht geschafft hat, die Menschen hier durchzuimpfen.
Ja, die Zahl, die ich dazu gelesen habe von den Älteren, sind nur, muss man ja sagen, 40% geimpft. Wieso hat es ein Land wie China, das wirklich an allen Ecken und Enden so stark auf Repression, auf staatliche Vorgaben, auf staatlichen Zwang setzt, wieso hat es dieses Land nicht geschafft, die Älteren mehr zu impfen?
Das ist die große Frage und ich habe nicht so wirklich eine Antwort darauf. Ich habe so ein paar Ideen, aber ich frage mich diese Frage selbst und die Frage stellen sich viele Leute, mit denen ich mich unterhalte. Wie kann man Menschen wie zum Beispiel in Shanghai im Frühjahr, eine Stadt mit mehr als 25 Millionen Einwohnern, 2 Monate lang in ihren Wohnungen einsperren. Aber wie schafft man es nicht, eine Bevölkerung durchzuimpfen? Ich glaube, ein Punkt ist, dass, was ich jetzt rausgehört habe häufig, dass alte Menschen sehr wertgeschätzt werden und dass man da eben bestimmte Grenzen nicht überschreiten möchte. Das ist das eine. Dann das andere ist, dass viele Menschen vielleicht auch ja nicht so erreichbar sind, weil sie eben auf dem Land leben und da man vielleicht an die Menschen nicht so rankommt. Und dann gab es natürlich auch einen ganz anderen Impfansatz als hier. Und das ist natürlich auch ein Grund, denke ich. Man hat hier in China anders als in den meisten anderen Ländern der Welt, man hat hier zuerst die junge Bevölkerung geimpft. Man hat die Bevölkerung geimpft, die arbeiten gehen soll. Und man hat es ein bisschen so verkauft, als naja, als sei man nicht sicher, ob der Impfstoff eben für ältere Menschen auch geeignet sei. Und das fällt jetzt, glaube ich, der Staats- und Parteiführung so ein bisschen auf die Füße. Es gibt sehr viel Misstrauen gegenüber Impfstoffen. Und Man hört ja auch öfter, naja, vielleicht kann man die alten Leute nicht impfen, weil sie bestimmte chronische Krankheiten haben und dann könnte der Impfstoff schaden. Und das ist ganz interessant, finde ich, weil bei uns in Europa hat man ja gesagt, naja, genau die Leute, die eben chronisch krank sind, die eben gefährdet sind, die muss man zuerst impfen. Und das macht man hier in China nicht. Und das sind so, ja, das sind so diese Puzzleteile, die ich zusammen Sätze, um mir zu erklären, warum die alten Menschen nicht geimpft sind.
Das ist in der Tat ja ein ganz anderer Ansatz und aber natürlich auch ein ganz anderer Impfstoff. Und da habe ich jetzt noch im Ohr von der China-Reise neulich von Bundeskanzler Scholz. War ja ein viel diskutierter, ein sehr umstrittener Besuch, bei dem es am Rande aber ja auch um den Impfstoff von BioNTech Pfizer ging. Ist das eine Möglichkeit, dass man da für eine Kooperation, von der ja, wie es dann immer ist, beide Seiten profitieren würden, dass man da ins Gespräch oder ins Geschäft kommt?
Ja, man hat sich darauf geeinigt, dass der mRNA-Impfstoff von BioNTech Pfizer erstmal für Ausländer in China zugelassen wird. Das ist er noch nicht bislang. Und das sind natürlich auch nur sehr wenige Menschen. Also erstens gibt es immer weniger Ausländer in China und zweitens sind die meisten auch schon im Ausland geimpft. Also das wären tatsächlich sehr wenige, die das betreffen würde, wenn er denn zugelassen würde für Ausländer. Aber da war so ein bisschen die Hoffnung dabei, dass wenn man den vielleicht erstmal für Ausländer zulässt in China, dass man dann eventuell auch eine Zulassung insgesamt bekommen könnte. Ich glaube aber gar nicht, dass der Impfstoff so sehr das große Problem ist. Natürlich ist die Wirkung von den chinesischen Impfstoffen, das sind diese klassischen Totimpfstoffe, wie man das von Grippeimpfstoffen kennt, die ist ein bisschen geringer, die Wirkung als jetzt von diesen mRNA-Impfstoffen. Aber Studien aus Ländern wie Singapur zum Beispiel, wo man chinesische und westliche Impfstoffe verimpft hat, die zeigen, dass wenn man die Leute dreimal damit impft, dass es eben doch einen ganz guten Schutz bringt, dieser Impfstoff. Aber man muss es halt erstmal schaffen, die Leute dreimal zu impfen. Und ich habe mich jetzt neulich mit einem Virologen unterhalten, der sagt, naja, da ist auch ein Problem noch. Ja, drei Impfungen in China sind nur drei Impfungen zugelassen. Es wird gar keine vierte Impfung verimpft. Aber dieser Virologe hat gesagt, man bräuchte jetzt die vierte Impfung, weil viele Leute haben ihre dritte Impfung schon vor einem Jahr gehabt. Also da gibt es so viele Baustellen. Das ist wieder eine weitere, dass man eben nur drei Impfungen zulässt und die vierte noch gar nicht zugelassen ist.
Ja, spannend. Würde mit dir jetzt gerne weggehen von diesem Corona-Thema mehr insgesamt zum politischen Bild. Hab's eben ja schon gesagt, dass manche auch ein Fragezeichen dran machen, ob das jetzt überhaupt noch Corona-Proteste sind oder ob es da längst um weit mehr geht. Was würdest du sagen?
Also Auslöser sind tatsächlich die Restriktionen und wir hatten ja in Urumqi, in der Hauptstadt der Region Xinjiang, da hatten wir ja ein Feuer vor ein paar Tagen, letzte Woche, und da sind die Löscharbeiten erschwert worden, weil Straßen gesperrt wurden, da sind die Leute nicht aus ihrem Compound gekommen, weil sie dort eingesperrt waren, und das hat viele Leute entzürnt, da haben viele Leute gesagt, die jetzt auch demonstriert haben die letzten Tage, ja, vielleicht sind wir die Nächsten, die von sowas betroffen sind. Also ich glaube, Auslöser sind tatsächlich die Corona-Restriktionen, aber bei vielen hat sich auch was angestaut und die gehen jetzt auch auf die Straße und demonstrieren eben auch gegen die Staats- und Parteiführung im Allgemeinen. Man muss dazu sagen, es sind immer noch relativ wenige Leute bei 1,4 Milliarden, wenn das dann eben doch ein paar hundert sind jeweils. Es sind doch immer noch relativ wenige Leute, die auf die Straße gehen. Es sind junge Leute, zwischen 20 und 30 meistens, die vielleicht mal im Ausland gelebt haben, die VPNs nutzen, diese virtuellen privaten Netzwerke, um die Zensur zu umgehen, sich dort mit Nachrichten versorgen, vielleicht auf Twitter zugreifen, vielleicht auch Messenger nutzen, WhatsApp, Signal zum Beispiel, um miteinander zu kommunizieren, um sich eben für solche Proteste zu verabreden. Die große Mehrheit der Chinesen, die bekommt erstens gar nichts mit von diesen Protesten, denn das Internet ist ja stark zensiert in China. Und die kann sich auch gar nicht für solche Proteste verabreden, denn wir haben hier die Messenger-App WeChat, die wird vom Staat überwacht, die wird von der Polizei überwacht. Wenn man da irgendwas postet über Proteste, da wird sofort eingegriffen.
Das hast du mir vorhin auch im Vorgespräch gesagt, dass eigentlich das Entscheidende gar nicht ist, wie viel von diesen Protesten da jetzt nach außen dringt, was ja auch erstaunlich genug ist, dass jetzt zumindest Bilder und Videoaufnahmen wirklich sozusagen die Landesgrenze verlassen, sondern dass das Entscheidende ist, dass innerhalb des Landes so gut wie gar nichts davon zu hören und zu sehen ist.
Ganz genau. Also es dringt natürlich was nach draußen, weil ausländische Journalisten hier sind, weil vielleicht auch Chinesinnen und Chinesen, die VPNs nutzen, dann über Twitter bestimmte Videos verbreiten. Aber die meisten Menschen der 1,4 Milliarden hier in China, die bekommen gar nichts davon mit. Und das ist auch das große Ziel der Polizei, der Staats- und Parteiführung, der Zensurbehörden, eben das zu verhindern, dass die Menschen hier im Land mitbekommen. Die meisten Menschen, weil sich jetzt eben das Virus so verbreitet und wir die höchsten Infektionszahlen haben seit 3 Jahren und wir flächendeckend auch Lockdowns und Einschränkungen haben im ganzen Land, diese Sorgen, die Menschen haben, die jetzt demonstrieren, die teilen sich ganz viele Leute. Aber ob eben diese Proteste überspringen können auf die Gesamtbevölkerung, da setze ich große Fragezeichen dahinter, weil eben die meisten gar nichts davon mitbekommen und gar nicht mobilisiert werden können.
Das heißt, die große Frage, wie lange sich das Regime, wie lange die Sicherheitskräfte sich all das anschauen oder wann vielleicht die Proteste zurückgeschlagen werden, die stellt sich vielleicht deswegen gar nicht, weil die Proteste dann eventuell im Sande verlaufen?
Das ist bestimmt die Hoffnung der Staats- und Parteiführung. Ich habe mir ja gestern die Proteste angeschaut. Die Polizei war sehr zurückhaltend hier in Peking. Also die ist überhaupt nicht hart vorgegangen. Die haben versucht, die Leute so ein bisschen auseinander zu zerren und haben gesagt, geht mal nach Hause. Also da war ich auch ein bisschen überrascht, wie zurückhaltend die waren. Vielleicht haben die da ein bisschen drauf gesetzt. Wir lassen euch heute mal gewähren. Wir haben eh alles auf Video. Wir finden euch irgendwie später mit Hilfe von Kameras und Mobilfunkdaten und was auch immer. Und wir setzen darauf, dass wir einfach alles, was danach kommt, verhindern. Ich bin vorhin mal kurz mit dem Fahrrad da lang gefahren, wo die Proteste gestern stattgefunden haben. Da ist sehr viel Polizei, also da wird sich heute niemand mehr versammeln. Wir haben jetzt im Internet vereinzelt Aufrufe gesehen zu weiteren Protesten hier in Peking, auch in Shanghai. An diesen Orten, ich war nicht dort, aber ich habe es von Kollegen gehört, da war auch schon sehr viel Polizei. Die Polizei hat das natürlich auch mitbekommen, dass sich da Leute verabredet haben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, inwieweit heute Proteste noch stattgefunden haben. Bestimmt wird es einzelne Proteste geben. Wie groß die sein werden, das wird sich jetzt erst in ein paar Stunden rausstellen. Vielleicht wissen wir das erst morgen oder in den nächsten Tagen.
Und die neue chinesische Protestbewegung beobachtet für uns Benjamin Eisel in Peking. Ganz herzlichen Dank und passt gut auf euch auf.
Danke.
Und das war der Tag. Heute an diesem 28. November 2022. Wie immer, nicht ohne die Aufforderung, ohne die Bitte, dass Sie sich mit Feedback melden bei uns. Wenn Sie mögen, geht an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön fürs Zuhören für dieses Mal. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.